Hey, moin moin und herzlich willkommen aus Hamburg. Wir sind die Kirche im Upper Room, ein Gemeindegründungsprojekt im Herzen von Hamburg-Altona. Und das hier ist unser Podcast. Wie cool, dass du reinhörst. Unser Podcast ist noch total raw und unperfekt. Die Aufnahmen sind eben aus der Kirchengründungsfront und haben zurzeit auch gar nicht den Anspruch, perfekt zu sein. Dennoch glauben wir, sind sie voller Leben, Vision und Relevanz. Also viel Spaß beim Mithören und auf dem Laufenden bleiben in unserer Arbeit. Wir freuen uns einfach, dass du mit uns connecten möchtest. Und wir beten dafür, dass du durch den Input hier ermutigt, gestärkt und verändert wirst. Am meisten wünschen wir dir und uns aber echt eine heftige Begegnung mit Gott. Genau wie im Upper Room. Wenn du mehr von uns wissen willst, abonniere den Podcast und unseren Newsletter. Wir freuen uns, mit dir in Kontakt zu bleiben. Und jetzt viel Spaß bei der Message.
Monika hat viele Bücher geschrieben und auch die ganze Lehre, die uns ja auch so geprägt hat als Haus, Leben im Geist, Leben aus dem Unsichtbaren, die hat sie massiv geprägt. Dafür sind wir sehr dankbar, das hat viel Veränderung hervorgebracht und das schätzen wir sehr wert. Und wenn ich so an dich denke und das, was mich bewegt, wenn ich dir zuhöre, weil ich kenne dich ja so ganz persönlich noch nicht, aber dann bewegt mich dein Herz, Menschen zu Jüngern zu machen. Weil das ist das, was, weißt du, das ist irgendwie das, was wir auch glauben, was es in Deutschland braucht. Eine Bewegung von Jüngern, die wiederum andere Menschen zu Jüngern machen und nicht nur Christsein irgendwie hier im Kopf oder auf der Oberfläche leben, sondern einen Unterschied im Leben und dann in der Welt, in der Gesellschaft voranbringen. Und dafür sind wir sehr dankbar und wir sitzen hier mit offenem Herz und freuen uns auf das Wort, das du für uns hast. Fühl dich frei und haus einfach raus. Schön, dass du da bist.
Ja, also ich freue mich ganz über die Technik, dass wir so verbunden sein können. Das ist doch mal was Tolles. Und ich tut mir total leid, dass ich jetzt nicht live vor Ort da sein könnt. Ich lasse euch ganz lieb grüßen, auch von unserem Team, unserem Gebetshaus. Wir beten für euch, auch für Upper Room, für diese Gründungsorte, wo Gott Leute zusammen, Joch zusammenbringt, die einfach was Neues für Deutschland suchen. Die sagen, Gott, da gibt es noch mehr. Und so möchte ich euch heute Morgen auch wirklich vom Süden her, aber auch vom Himmel her ermutigen. Einfach miteinander euch beglückwünschen, dass ihr diesen Ruf gehört habt, dass
Recording
ihr
in progress.
Jetzt in dieser Zeit miteinander unterwegs zu sein, jetzt miteinander zusammengestellt zu sein, auch noch zu prüfen, gehöre ich dahin? Wo positionierst du mich her? Aber das ist eine ganz, ganz kostbare Zeit. Und ich finde es auch jetzt kostbar, dass ich weiß, dass ihr einfach jetzt noch intern seid, noch nicht die Massen einladet, dass ihr euch echt Zeit nehmt, Gott zu suchen, zu empfangen, zu brüten, wirklich auch diese Zifi, dann eben Upper Room und eben wirklich auch synchronisiert zu werden. Also da wirklich auch, seid da drin gesegnet. Wir beten für diese Prozesse in unserem Gebetshaus sehr stark prophetisch, strategisch. Und ihr seid da uns nahe, weil ihr, glaube ich, auch wirklich was tragt. Und wie du, Alex, richtig gesagt hast, ist eine Kernleidenschaft, die Gott mir schon eigentlich, wo ich knapp, also schon Teenager, knapp dann 20 war, so in der Zeit, zwischen 15 und 20, der Herr wirklich zu mir geredet hat, dass da was in Deutschland passieren muss und er mich verantwortlich hält, dass von reinem Plattform-Ministry Jüngerschaftsbewegungen, Geschlechter wirklich hervorkommen sollen, wirklich Bewegungen also nicht einfach nur statisch eine Gemeinde, sondern wir wirklich Jüngermacher hervorbringen. Und so herzlichen Glückwunsch, ihr seid auf einer ganz aufregenden Abenteuerreise da. Und das ist auch Kampf, das ist Hinterfragung, das ist Druck von innen und von außen, weil wir in so einer strategischen Zeit leben, wo auch wirklich in der unsichtbaren Welt vom Himmel auch das Dämonische mit auch runterdrückt, aber auch der Herr kommt und sagt, ich möchte Platz. Und das macht er auch Platz in uns. Mach mir Platz. Mach Raum und wir nicht einfach mehr so weiter leben können, einfach sicher, wie in den letzten vielleicht 10, 15 Jahren. So ist es eine besondere Zeit und wo ich Gott gesucht habe, jetzt für diesen Gottesdienst, was möchte Gott euch sagen, habe ich wirklich empfunden, ich möchte euch an die Hand nehmen, euch hineinzunehmen in ein Kapitel, einen Raum in Gott, das ist ja prophetisches Element, wo man Menschen, eine ganze Gruppe an die Hand nehmen kann, wo der Herr das auch bei mir immer mehr und tiefer entwickelt, nicht nur durch das Wort in einzelne Worte Gottes reinzutreten. Das ist ja so ein Grund, sag ich, Markenzeichen, dass ihr vielleicht auch schon mitbekommt, ist, das Wort ist die Tür zum Himmel und dass dieses Wort eigentlich 3D ist und wir lernen müssen, es zu essen, dort reinzutreten und uns nicht einfach nur ein Wort zu empfangen, sondern lernen müssen, in diesem prophetischen Wort oder in dem Bibel uns zu bewegen. Und so merke ich auch bei mir eine Stretching, eine Vertiefung, nicht nur einzelne Worte ganz tief erfasst zu haben und da drin zu leben, sondern dass Gott immer mehr ganze Bücher oder aber auch Kapitel nimmt, wo ich dann mit meinem Team oder auch alleine manchmal Monate drinnen mich bewege, bis ich merke, so, da bin ich zu Hause. Und so wünsche ich mir, dass ich euch heute so ein bisschen einen Geschmack geben kann. Und nämlich ich möchte euch in Johannes 15 reintun, wo dieses ganze Gleichnis vom Weinberg ist. Ich weiß, dass ihr das kennt. Und ich möchte euch aber reinnehmen und bete nochmal, dass du, Heiliger Geist, kommst jetzt. Und dass du die Augen unseres Geistes und die Augen unseres Herzens erleuchtest, dass wir hören, wie Jünger hören. Und dass wir dieses Vorrecht erkennen, in Freiheit unter deinem Wort zu sein. Und wir deklarieren nochmal in den Norden rein, in dieses Tor des Glaubens, dass dort eine Generation aufsteht, die deinem Wort glaubt, die dein Wort stehen lässt, die dein Wort zum Schatz hat, zum Anker. Und dein Wort zu einem Lebensraum wird in Hamburg, in Mecklenburg-Vorpommern, in dem ganzen Norden, so sage ich, soll eine Generation auch trainiert werden, Jünger trainiert werden, wirklich, wirklich nicht aus den Gefühlen und der Seele nur herauszuleben, sondern im wahren und reinen Glauben des Wortes Gottes. Und das rufe ich über euch aus. Ich ziehe euch dort mit rein. Ich challenge euch. Ich ermutige euch und ermahne euch, was wir ja tun dürfen, auch als prophetisch-apostolische Leute, und sagt so, haltet nicht zurück, gebt alles, was ihr kennt von Gott, was ihr wisst, mit rein, dann wird es Gott vermehren. Und Vater, ich danke dir für Johannes 15, dass ich jetzt das wirklich auch für die Upper Room-Gemeinschaft, aber auch Zivi mit eröffnen darf, weil das, ich wirklich empfunden habe, ist auch ein prophetisches Wort für Deutschland, für viele Gruppen jetzt gerade. Und so salbe mich, Heiliger Geist, in Jesu Namen. Amen. Gut, also Johannes 15, ihr wisst dieses Gleichnis vom Weinstock und vom Weingärtner. Und für mich, ich möchte euch so gucken, wie viel ich schaffe, Nuggets mitgeben, die ich in den letzten Monaten mich so tief bewegt haben. Und das Erste, was mich absolut nochmal weggefetzt hat, war, dass ich eigentlich so gedacht hat, oder die Frage war, wann hat denn Jesus dieses Gleichnis erzählt? Und ich habe halt gedacht, naja, hat mal die Bergpredigt gehalten, dann hat er irgendwie mal, während er mit den Jüngern unterwegs war, irgendwie mittendrin hat er dieses Gleichnis gebracht. Aber wann hat er dieses Gleichnis gebracht? Und es hat mich zutiefst berührt. Er hat dieses Gleichnis den Jüngern weitergegeben an dem Tag, wo er verraten worden ist. Am nächsten Tag wurde er ans Kreuz genagelt und er wusste, dass er im Laufe des nächsten Tages sterben würde. Warum ist das so bedeutsam? Weil wenn du weißt, dass jetzt dein Lauf vollendet ist, dass etwas zum Ende kommt, dann überlegst du noch, was sind Dinge, die ich setzen muss? Was müssen meine Nachfolger, diese Jünger, die müssen die wirklich wissen? Deswegen sind uns ja auch so diese Sterbeworte Worte, wenn jemand auf dem Sterbebett liegt, so wichtig. Da hören wir nochmal zu und sagen, das, was bedeutend ist, ist das letzte Wort. Und wir hören besonders hin. Und das ist bei mir passiert, wo ich nur entdeckt habe, wann hat es Jesus gemacht? Das hat mich nochmal weggefetzt. Und ich habe gesagt, Herr, ich möchte besonders hören. Das muss dir besonders wichtig sein. Es war die Nacht vom Passafest, jenem Tag, an dem alle Juden diese Flucht aus der Sklaverei aus Ägypten gedenken und feiern. Und Jerusalem war voll dieser Gäste. Und zusätzlich brodeln diese ganzen Gerüchte um diesen Messias. Und der Israel, also dieser Messias, wo ja die Hoffnung war, dass er aus der Messias sie aus der Hand von Sklaverei wieder rausholt, aus der Hand von diesem Imperium Rom, aus der Hand von allen Unterdrückern sie befreit. Die Hoffnungen waren total gewaltig. Und dann diese Konfrontation im Obergemach, im Upper Room. Jesus stand auf und bindet sich diese Schürze um und wäscht die Füße der Jünger. Und die Jünger sind geschockt. Sie haben gerade noch kurz davor gestritten, so weil sie wussten, Jesus kommt auf dem Thron. Wer darf sitzen, rechts oder links? Warum benimmt sich dieser zukünftige König jetzt wie ein niedriger Haussklave? Und Petrus sagt, nein, komm mir nicht zu nahe. Und schon seit Monaten versucht Jesus ihnen deutlich zu machen, dass in Jerusalem eben nicht der Thron auf ihn wartet, sondern das Kreuz. Und dann sagt er, nur eine kleine Weile, eine kurze Zeit und die Welt sieht mich nicht mehr. Ihr aber seht mich. Das ist ein Schock für die Jünger, weil die Welt ihn jetzt nicht sieht, sondern nur ihn, war ein öffentlicher Triumph ausgeschlossen. Und dann diese persönliche Beziehung, die Jesus aktiviert und er sagt, meine Kinder, ich werde euch nicht als Waisen zurücklassen, ich hab euch lieb. Stille breitet sich aus, die Jünger sind betreten. Jesus zerstört mit dem allem die ganze Hoffnungen der Jünger auf irdischen schnellen Ruhm und weltlichen Einfluss. Und in diese Stille hinein sagt Jesus zu ihnen, lasst uns aufstehen und weggehen von hier. Johannes 14, Vers 31. Sie gehen durch die Straßen Jerusalems und dann aus der Stadt hinaus und der Hang führt an diesen Terrassenfeldern vorbei und plötzlich bleibt Jesus stehen und vielleicht im Fackellicht fängt er an, über Trauben, über Frucht und über die Reben zu sprechen. Und über diesen Weingärtner, der sich um diesen preisgekrönten Weingarten sorgt und sich damit beschäftigt. Es ist eigentlich nicht mehr viel Zeit. Warum redet Jesus jetzt nicht über eine militärische oder zumindest über eine himmlische Invasion von Jerusalem? Warum gibt er ihnen nicht jetzt, und hört es auch als Gemeindegründer, gibt er ihnen nicht Anweisungen, wie sie nach seinem Tod, umgehen sollen? Wie sollen sie vorwärts gehen? Er stellt ihnen auch nicht, was vielleicht gut gewesen wäre, wirklich ein Abschlusszeugnis aus, so 3 Jahre mit dem Messias unterwegs, weil immerhin es werden Gemeinden entstehen und die Apostel müssen sich doch irgendwie rechtfertigen, wer sie sind. Kein Hochschulabzeugnis, kein Urkunde, die man sagen kann, so ich habe das absolviert. Er hat sich nicht gekümmert, dass sie anerkannt werden bei den zukünftigen Gemeinden. Sie haben keinen Uni-Abschluss. Das Einzige, was sie vorweisen konnten, war, dass sie 3 Jahre mit ihm zusammen waren. Und das gilt auch für dich. Bist du mit ihm zusammen gewesen und bist du mit ihm? Sie haben ihr Leben mit ihm geteilt. Und anstatt von Rebellion, Durchbruch oder Aufbruch zu reden und Durchbruch, spricht er von Pflanzen und von Fruchtbarkeit. Und er sagt ihnen, das bekämen sie, wenn sie mit ihm in Verbindung bleiben würden. Viel Frucht. Und diese viele Frucht möchte er an ihnen sehen. Das ist, was er sucht. Das sucht er auch für die ganze Bewegung, auch Upper Room und Blue Flame. Er sucht Frucht. Also was redet er inmitten in der Nacht, auch kurz vor diesem Verrat oder während diesem Verrat? Er spricht von Frucht, und zwar viel Frucht. Und in diesem Gleichnis kommt das, was wir ja gerne immer, wir fallen immer gerne von einer Seite vom Pferd runter, so Maria-Martha-Syndrom, kommt es zusammen und es ist im Königreich nicht zu trennen, dieses in ihm sein, wir sind in ihn gepflanzt und Fruchtbarkeit. Und es ist nicht das eine oder das andere, sondern es bedingt sich gegenseitig. Er will eine Frucht auf dieser Erde und in Hamburg und in der ganzen Region, die nicht durch Blätteraktivismus kommt, indem wir christlich aktiv sind, sondern eine Frucht, die aus einer anderen Welt ist. Und das verzehrt mich, das hält mich auf meine Spur. Dass Gott das will, dass diese Welt etwas schmeckt von einer anderen Welt. Das kann nur die Gemeinde tragen. Und das sollte uns, diese Fruchtbarkeit, sollte uns wie Jesus verzehren. Und daran muss sich alles andere messen. Und deswegen möchte ich jetzt nochmal Johannes 15 wirklich euch mit reinnehmen. Und hört es, als wärt ihr, als Upper Room und Zifi, jetzt zu diesen, wärt ihr mit Jesus unterwegs. Und er spricht es jetzt zu euch nach Hamburg hinein und gerade jetzt in diesen Raum. Und Jesus sagt, ich bin der Weinstock und mein Vater, der Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Jede aber, die Frucht bringt, reinigt er, beschneidet er, mit dem Ziel, dass sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein, um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir, bleibt in mir. Das ist das, was ich empfinde, was Gott so stark jetzt immer wieder schon seit einem Jahr zum Leib Jesus sagt. Sucht mich, surrender, gebt mich hin, bleibt in mir. Und er sagt, und dann bleibe ich in euch. Gleich wie die Rebe nicht von sich aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht bleibt. Das haben wir auch gestern im Team bei Zifi wirklich nochmal gemerkt, dass in so einer Gemeindegründungsarbeit, ich war da selber, mehr wie bei allen anderen Gruppen oft ein Druck auf uns kommt, wir müssen Frucht bringen und dass die Arbeit auf uns landet. Und er sagt, ihr könnt das nicht ohne mich tun. Das ist eine Entlastung. Wischt euch mal den Schweiß ab, nicht nur, weil es heiß ist, sondern dass er sagt, Gott sei Dank, ich kann das abgeben. Ich bin der Weinstock, sagt Jesus, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, wieder, so wird er weggeworfen, wie die Rebe und verdorrt. Und solche sammelt man auf und wirft sie ins Feuer und sie brennen. Und wieder, und wenn ihr aber in mir bleibt und meine Worte, das hat ganz viel auch mit Wort, Christus das Wort, wenn das Rema-Wort, was Gott zu dir prophetisch gesprochen hat, wenn du es fesselst, wenn du da drin bleibst und da reifst da drinnen und stark bist und das Wort sich manifestiert, kommt es zu diesem Geheimnis, so werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch zuteil werden. Und dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Gleich wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe. Aperum, bleib in seiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, gleich wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe geblieben bin. Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude völlig werde. Das ist mein Gebot. Das möchte ich euch auch prophetisch zurufen als Upper Room und Blue Flame und mit all den Bewegungen, wo ihr connected seid. Das ist mein Gebot, sagt Jesus zu euch, dass ihr einander liebt, gleich wie ich euch geliebt habe. Größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Und dann kommt dieser absolute Sendungssatz, was im Apostolischen zusammengehört. Apostolisches Leben bedeutet immer auch Sendung. Nicht ihr habt mich erwählt, sagt Jesus zu euch, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit der Vater euch gibt, was ihr immer ihn bitten werdet in meinem Namen. Und dann endet er diesen krassen Kapitel: Das gebiete ich euch, dass ihr einander liebt. Was diese Welt braucht, was Deutschland braucht, merke ich, ist nicht einfach neue Arten von vielleicht nur Kultur oder, sag ich mal, Stile. Gott, was jede Nation braucht, ist, dass sie etwas schmecken können von einer anderen Welt. Eine Frucht, die von einem anderen Welt kommt, nämlich vom Himmel. Und das bewegt mich, dass wir nicht einfach in die Gefahr reingehen, etwas nur sein zu müssen für diese Welt, sondern Gott sagt, bleibt in mir und ich werde eine Frucht hervorbringen, wo die Welt erkennt, dass es einen ganz anderen Geschmack hat. Und es sind nicht einfach nur Bekehrungen, die Frucht, sondern diese Frucht ist, dass die Söhne hervorkommen, diese Schöpfungen nach Deutschland, sag ich mal, sehnt sich nach dem Offenbarwerden der Söhne. Und das ist ein Unterschied zwischen den Kindern Gottes, wo wir einfach Babychristen sind und Kinder sind und einfach diese auf dem Schoß des Vaters sind. Aber Gott sucht wie in diesem Weinstock und in diesen Trauben eine Reife. Er sucht die Söhne, die mit ihm das Reich verwalten und sprechen können in Autorität. Und der Herr wird das machen mit euch. Und er wird drücken und der Feind wird mit agieren wollen. Und der Herr sagt, so haltet da durch, denn es soll Frucht hervorkommen. Mein Sohn soll in euch Gestalt gewinnen. Das ist das Ziel von Jüngerschaft. Das Ziel von Jüngerschaft ist nicht, dass ich meine Jünger habe, dass ich Jünger habe. Jede Jüngerschaft ist mit einer Zucht versehen, dass die Jünger wir als Nachfolger Jesu machen. Sie sind nicht, ja, am Anfang folgen sie dem Christus in uns. Das Ziel ist immer, eigenständige Reife unter diesem Gott zu sein, ihm folgen zu gehören, ihm zu gehorchen bis in den Tod und dann zu lernen, auch in einer Gemeinschaft, in einem Volk, in einer Schafsherde oder in einem Weingarten zu agieren, wo du nicht alleine bist und ich und der Herr, sondern Gott sagt, ich rufe ein Volk. Und deswegen seid ihr auch als eine Gruppe hier in dem Raum. Weil Gott möchte ein Volk, wo er wohnen kann, wo er diesen Weingarten hat und sich bewegt da drinnen. Das war so der erste Punkt, ist für mich so dieses, das ist auch der längste, ist für mich dieses Nugget. Wann hat es Jesus gesagt? So kurz vor seinem Tod. Und deswegen lasst uns gut hören. Es hat mich sehr bewegt. Der zweite Punkt, der sehr tief und ich da ununterbrochen meditiere, ist zurzeit, so Jesus ist der Weinstock, sagt er, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben und der Vater ist der Weingärtner. Und was ich so faszinierend finde, ich habe immer so gedacht, ach ja, Jesus ist der Weinstock, ich bin die Rebe und wenn ich nur auf die Einheit dann achte oder ich da dran bleibe, dann bringe ich Frucht. Aber dass in diesem Gleichnis Jesus die Dreieinigkeit so stark mit reinbringt, nämlich dieser Vater ist der Weingärtner und ein Weingarten ohne einen Weingärtner ist absolutes Chaos. Da komme ich noch drauf. Und mich bewegt es so, weil ich habe viele Filme jetzt, ich habe Bücher gelesen, auch über Weingärten und ich habe einige, zwei Leute gehabt in meinem Team, die Weinbergbesitzer waren. Und ich habe auch immer wieder, wenn ich Leute treffe, die Weinbergbesitzer sind, ich muss sagen, ich habe noch nie einen Weingarten oder Weinbergbesitzer gesehen, der nicht leidenschaftlich war. Das ist eine Schweinearbeit, das ist viel Arbeit. Sommer, Herbst und Winter, dann kommen die Insekten, dann kommt die Hitze, dann kann Frost kommen. Du bist jede Jahreszeit an den Stallen hängen oder egal was. Gott hat nicht das Gleichnis genommen von einem Gemüsegarten oder eben so einem Obstgarten. Man tut einmal im Jahr ein bisschen was schneiden. Weingarten ist eine Entscheidung. Du musst leidenschaftlich nach der Frucht gehen, nach dem entweder den Trauben oder dann den Wein und dass du diese Härte durchmachst. Aber du merkst, wenn du mit Weingartbesitzer, da möchte ich euch so ermutigen, redest, die lieben das. Die sind indem leidenschaftlich immer auf dieses Ziel des Herbstes, der Ernte ausgerichtet und lieben jede Jahreszeit. Und was mir so wohl getan hat, dass ich, auch wenn ich die Filme gesehen habe, wie viel Handarbeit es ist. Klar, jetzt gibt es ein paar Maschinen, aber trotzdem eigentlich jede einzelne Rebe wird vom Weingärtner angelangt. Und das berührt mich so sehr. Gott kümmert sich als Winzer um jede Rebe, damit sie Frucht bringt. Es braucht Jesus den Weinstock, aber ich sage euch, wenn es keinen Weingärtner gibt, ist es Chaos. Der Weinbergbesitzer oder der Winzer ist der entscheidende Element. Er liebt den Weinberg, er kennt jede Rebe. Es wird genau die richtigen werden abgeschnitten, dass alle Kraft und Saft dann in die Frucht geht und nicht in die Blätter und nicht in nur in den Aktivismus. Es geht alles um Frucht bringen. Wir können nicht ohne Jesus. Ihr könnt in Hamburg nicht ohne Jesus und nicht ohne den Vater und ohne die Kraft des Heiligen Geistes Frucht bringen. Das hat mich zum Beispiel fasziniert dann im Frühling. Also im Winter wird ja alles zurückgestutzt und dann bleiben nur noch 2 oder 3 Reben dran. Alles wird radikal abgeschnitten und du denkst, das ist ja ganz schlimm. Alles, nichts mehr ist da. Es ist richtig, schaut schlimm aus. Und dann aber, Frühling ist, wenn das Wasser dann wieder durchgeht und man nennt es, der Weinberg blutet, wenn dann das Wasser in voller Kraft durch die Reben geht und dann heißt es, der Weinberg blutet oder er tropft. Das heißt, er kommt an den Schnittstellen raus und dann weiß man, okay, der ganze Weinstock bis jede Rebe ist voller Saft und Kraft des Heiligen Geistes. Das suche ich selbst zurzeit und sage, Heiliger Geist, komm durch. Dass ich nicht dürre, dass wir nicht einfach nur sagen, wir sind eine Rebe, sondern wir brauchen dieses Wirken vom Winzer, von dem Weinstock und diesem Anschließen des Heiligen Geistes, bis es sogar aus uns raustropft. Aus euch werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Möge Deutschland davon hören, von euch im Upper Room, von Hamburg, von Mecklenburg-Vorpommern. Ich bete sehr viel für Mecklenburg-Vorpommern. Und ich sage, wo sind die Apostel, wo sind die Gründer, wo können wir Orte aufbauen, Jüngerschaftsbewegungen aufbauen. Und der leidenschaftliche Winzer ist voll mit dabei. Er hat einen Plan mit diesem Weinberg. Das war der zweite Punkt. Leidenschaftlicher Weingärtner. Der redet nicht die ganze Zeit, du machst mir Mühe. Oh, ich habe so einen blöden Weingarten und der macht so viel Arbeit und jetzt schon wieder raus. Sondern der hat Vision. Es ist sein Job. Und dann bringst du irgendwie Blättermüll hervor. Und er ist nicht entsetzt und sagt, oh Mensch, du schon wieder, du machst mir Mühe. Sondern er sagt, dafür bin ich ja da. Du kannst nichts anders sein. Eine kleine Nebenoffenbarung. Dritter Punkt ist, die mich so berührt, dass das, was wir auch in Kingdom Impact sehr stark tragen, in den Leib Jesu das reinzutun, dass es nicht geht um eine einzelne Rebe, sondern es heißt, ihr seid die Reben und wenn ihr eigentlich euch ein bisschen damit erkundigt, ja, es gibt manche Leute, die einen einzelnen Weinstock so als Zierde haben vor dem Baum, aber vom Haus, aber eigentlich normalerweise geht es um Weinberge. Und das ist das, die zwei Hauptgleichnisse, die Jesus reinbringt, ist eine Schafsherde und er bringt rein, dass wir ein Weingarten sind, ein Weinberg. So, und da gibt es diesen Weinstöcke und dann gibt es diese Tausenden von Reben. Und Frucht kannst du nicht alleine bringen, sag mal Gott sei Dank. Dass du einfach merkst, nein, das ist ein gemeinsamer Auftrag. Wir sind die Reben an dem Weinstock. Reben gibt es nie alleine, wie es Schafe eigentlich nicht alleine gibt, sondern es gibt eine Schafsherde. Fruchtbarkeit ist in einen gemeinsamen Kontext gestellt. Der Weinstock, der diese Reben hervorgebracht hat, ist Jesus. Wir sind untereinander, miteinander verbunden, sogar ihr jetzt im Norden, wir im Süden. Wir beten für euch strategisch im Gebetshaus. Wir stehen da mit euch. Lass es hervorkommen, etwas von einer anderen Welt in Hamburg, in diesem Norden. Ein Glaubenstür, lass es geöffnet sein. Lass mutige Männer Frauen wirklich hervorkommen, die mutig sind, die tapfer sind, ihr Leben niederlegen. Zusammen könnt ihr Frucht bringen. Das habt ihr auch schon entdeckt. Deswegen sucht ihr und sagt nicht, ja, wir machen das jetzt. Wir sind die neue Gemeinde, sondern ihr sagt, nur gemeinsam können wir Frucht bringen. Und darüber wird, wenn man in das Bild von Fischen geht, ein Erntenetz dann geknüpft, wo wir die Ernte besser halten können. Und das ist so genial. Vierter Punkt, was mich so entlastet und glücklich gemacht hat. Es war so eine Schlüsseloffenbarung für mich. Rekordernten fallen nicht vom Himmel. Die natürliche Neigung einer Rebe ist es eigentlich, nicht viel Frucht zu bringen. Ich sage das nochmal. Die natürliche Neigung einer Rebe ist es, nicht viel Frucht zu bringen. Der Fachmann nennt das Wachstum der Weinrebe wuchernd, austreibend und absolut ungeordnet. Überlässt man nämlich eine Weinranke sich selbst, ja, dann schlingt sie sich über Unterholz, über Steine, rankt über jeden beliebigen Baumstamm hoch, ja, die sich ihr in den Weg stellt und sucht sich einfach selbstständig einen Weg. Und dabei produziert sie nur äußerst spärliche Frucht, vielleicht noch für ein paar Tiere. Aber die sind oft auch noch ein bisschen sauer und ungenießbar. Der Weingärtner ist unabdingbar. Das finde ich so genial. Will man mit Weinberg Frucht, muss er behütet werden. Das hat Jesus deswegen ausgewählt, wie bei einer Schafsherde. Die sind auch so dumme Tiere, hätte ja auch andere sagen können, die sich selbst versorgen. Schafe sind abhängig vom Hirten. Der Weinberg ist abhängig von Gott. Der Weinberg ist abhängig von Jesus, dem Heiligen Geist und dem Winzer. Da könnt ihr Halleluja rufen. Das ist gut. Das ist, entlastet uns. Und erst wenn man beschneidet, erst wenn man kultiviert den Weinberg, auch teilweise am Anfang über 1 bis 3 Jahre, bis du merkst, dass er echt Frucht bringt und dann wird es jedes Jahr mehr, dann wird mit der Zeit dieser Weinberg oder diese Weinstöcke so voll von Früchten, dass man sie so, diese Reben, die abstützen muss, dass man sie befestigen muss, weil dann so viel Frucht kommt, dass sie zerbrechen könnten wieder an der Frucht. Wird aber die Rebe kultiviert, sieht die Sache ganz anders aus. Eine einzige Rebe kann in einer Saison ohne weiteres 60 große Bündel von saftigen Trauben produzieren. Die Frage ist, wie viel Frucht kannst du, bringst du hervor? Wie viel Frucht kannst du halten? Dafür musst du beschnitten werden, du musst angebunden werden. Weiterer Punkt dazu. Fünftens. Wenn ich diese Bücher und die Filme dann angeschaut habe, war ich, wie oft, weil wir haben so 2 Bauernhöfe bei uns in der Bewegung, immer wieder geschockt, wie ununterbrochen Angriff ist auf dem Weinberg. In jeder Jahreszeit was anders. Ja, da werden erstens mal die Wurzeln können angegriffen werden, dass du tief in Jesus reinkommst, da können Pilze rankommen, dass du einfach die Wurzeln lahmgelegt werden, dass du nicht in Saft und Kraft stehst. Ja, wenn du getrennt eigentlich von Jesus und von dem Heiligen Geist agierst, die Wurzeln werden angegriffen, dann gibt's einen Angriff des Feindes, sage ich jetzt mal, auf die Reben, die Blüten. Also wenn die Blüte hervorkommt, ja, da kommt Hitze, da kommt eben Mangel an Wasser oder zu viel, dass Regen draufkommt und die Blüten zu früh runterhaut, ja, oder aber auch zu fast jeder Jahreszeit dann von Blüten angefangen, die Insekten, die sich reinnisten, wo Umstände kommen, Hitze kommt, Entmutigung kommt. Und bei der Erntezeit, dann hast du die Frucht, dann kommen schon wieder, dann können Insekten kommen, dann können Vögel kommen, die Insekten legen Eier dort rein, die fressen die ganzen Trauben dir weg, obwohl schon was gewachsen ist. Und ich habe nur gedacht, Gott, das ist ja ein ununterbrochener Job, das ist ja voll heftig. Und der Herr sagt, ich bin leidenschaftlicher Weingärtner, egal was euch im Upper Room und was in den nächsten Jahren euch bewegt. Kultiviert diesen, ladet mich ein, dass ich durch die Reihen gehe, weil der Weinbergbesitzer kennt jeden Weinstock, er kennt jede Rebe. Und er weiß, wie diese Rebe Frucht bringen kann. Und das finde ich so genial. Hab keine Angst, wenn er kommt. Und wie fühlst du dich, frage ich immer, wenn der Vater kommt mit der Schere. Da muss die Angst weg. Habe ich schon wieder was falsch gemacht? Nein, das finde ich so heftig in diesem Gleichnis, dass es geht, ja, wenn du keine Frucht bringst, wirst du abgeschnitten. Aber das Hauptsächliche ist, wenn du Frucht bringst und der Vater mit der Schere kommt, sagt er, gut gemacht. Und das nicht jedes Mal, wenn er mit der Schere kommt, dass er sagt, du bringst keine Frucht, sondern er will nur mehr Frucht. Das heißt, es hat gut gemacht, jetzt beschneide ich noch, weil du wirst in eine nächste Ebene von Qualität, von Fruchtbarkeit reinkommen. Und da braucht es wieder einen Zurückschnitt. Und das erlebe ich gerade. Ich empfinde, wir haben so einen Wachstumsschub von Kingdom Impact und einen, wie wenn man einen Baum hat, so einen Ring. Und es kommt in die nächste Welle und der Herr kommt tief. Und das kann einen irritieren. Hat man das falsch gemacht? Was ist da los? Aber man muss Stille halten und Gott vertrauen. Er ist ein leidenschaftlicher Weinbergbesitzer und liebt es, durch die Reihen zu gehen. Gott will Frucht sehen. Gott will von euch Frucht sehen. Und das finde ich wunderbar. Für viele Christen ist es schwer, manchmal in Jesus zu bleiben, weil sie nicht sicher sind, dass Jesus wirklich an ihnen etwas liegt. Ich habe mit einer Frau mal geredet, die hat gesagt, ich habe die Vorstellung, dass Jesus und dass Gott mich doch eigentlich, ja, der muss mich ja lieben, ne? Er ist ja Liebe, aber im Bauchgefühl sozusagen sieht er mich doch negativ oder er ist doch leicht zumindest enttäuscht von mir, weil ich sollte besser sein, ich sollte schon weiter sein, ich sollte es anders machen. Und da kommt nicht die Gerechtigkeit Jesu rein, sondern wir gucken auf unsere eigene Gerechtigkeit, die nie reicht vor Gott. Und sie hat gesagt, dass Gott wirklich Freude an mir hat, dass ich lernen darf, dass er kommt und er beschneidet mich und nicht sauer mit mir ist oder einfach sagt, ja, aber ich beschneide das, weil du hast nichts falsch gemacht, sondern ich nehme Dinge weg, dass die ganze Kraft nicht in falsche Aktivitäten reinkommt, sondern dort, wo es Frucht bringt. Das finde ich so gewaltig. Deswegen benötigen wir das Kreuz. Und es hat mich so berührt, dass Alex heute Morgen das mit dem Kreuz nochmal eingeführt hat, dass wir merken, wir haben Bedürfnisse und dass wir wirklich, wirklich uns gegenseitig entlasten und wissen, am Kreuz füllt er unsere Bedürfnisse und er liebt uns und macht uns keinen Vorwurf. Das heißt sogar bei Weisheit, wenn dir Weisheit mangelt, wenn dir Liebe mangelt, so komm zu mir. Und er sagt, ich mache keinen Vorwurf, weil Gott alles auf Lernen angelegt hat. Alles, da ist Frucht, dann mehr Frucht und dann viel Frucht. Sieht man auch in dem, sind vier Ebenen von Fruchtbarkeit. Keine Frucht, Frucht, viel Frucht und sehr viel Frucht. Vier Ebenen, wo wir in den Jahren, während wir mit Jesus gehen, an Frucht zunehmen, an Einfluss vom Königreich zunehmen. Das ist so genial. Also es heißt, man hat nicht unbedingt was falsch gemacht, wenn der Herr kommt mit seiner Schere und dem Messer, sondern der Weingärtner schneidet liebevoll, auch zu richtigen Zeitpunkt. Das darf man nicht immer machen. Er weiß den Zeitpunkt und er schneidet liebevoll alle Blätter ab, die Kraft abzocken, die unnütz Kraft vergeuden und hindern, dass der Lebenssaft in das Hervorbringen der Frucht investiert wird. Das finde ich absolut genial. Deswegen meine Frage an euch, wenn ihr jetzt vor Gott steht und mit ihm brütet und empfangt, Gott, es muss von dir hervorkommen, es muss deine Übernatürlichkeit in unserer Gemeinde da sein. könnt ihr euch, möchte ich euch so diesen Wortschatz geben, den liebe ich. Das ist so ein bisschen Standard bei uns jetzt im KI. Sind wir Blätterliebhaber oder Fruchtliebhaber? In dem einen Film, das ist so eine Sendung von der Maus, habe ich das rausgefunden. Es gibt so Frühling, Sommer, Herbst und Winter, haben sie so einen der steilsten Weinberge in Deutschland beobachtet, immer so eine Viertelstunde, und haben dann diese Familie beobachtet, wie sie in diesem Weingarten ist. Hochinteressant, finde ich absolut genial. Und da haben sie ganz am Anfang im Winter also gesagt, einen Weinstock tun sie mal jetzt lehrtechnisch nicht beschneiden, sondern einfach normal arbeiten lassen. Und die anderen wurden alle normal beschnitten. Und es war hochinteressant, dass eigentlich so aus der Ferne, also eigentlich bis zum Herbst hat es fast gleich ausgeschaut. Ja, man würde sagen, von außen gesehen hat der, der nicht beschnitten ist, so gesünder ausgeschaut, besser ausgeschaut aus der Ferne, weil der so üppig grün war. So aus dem Ferne, so 2 Kilometer, denkt man, boah, cooler Weinberg, coole Gemeinde, da stimmt alles, da ist sehr viel. Aber die Frage ist, haben wir nur einen Blätteraktivismus? Und wenn du hinkommst, sind kaum Trauben da. Und dann war es dann im Herbst so weit und dann hast du gesehen, dass dort wenig Trauben waren. Und wenn man die gegessen hat, waren die noch wirklich sauer. Weil die ganze Kraft ist in falsche Dinge reingegangen. Und das hat mich so bewegt. Deswegen, ich könnte das euch so ein bisschen ansagen, Herr, wir wollen Fruchtliebhaber sein. Herr, bringt es die Söhne hervor. Lass die Frucht des Geistes in uns wachsen. Und natürlich darf dann auch Frucht da sein, durch Bekehrungen und Zeichen und Wunder. Aber das ist wirklich, was die Welt braucht, ist, dass ihr euch verändert. Deswegen ist Jüngerschaft so wichtig, dass es nicht nur über Versammlungen ist und Salbung, sondern die Frage ist, in dem Zuhause, wo du bist, in der Nachbarschaft, nimmst du als eine normale deutsche oder Schweizer oder österreichische Person diesen Christus mit, eröffnet sich das Königreich und nimmt der Sohn in dir Gestalt an. Das ist es, was der Vater leidenschaftlich sehen möchte. Deswegen merke ich, dass meine ganze Leidenschaft wirklich auf diese Jünger ausgerichtet ist, wo ich sage, ich möchte Tiefgänger haben. Ich möchte Leute haben, die in Katastrophen, mit Corona, mit oder ohne Maske, das ist wurscht. Wir werden nicht mehr durchs Äußere bestimmt, sondern wir haben Menschen, bringen wir hervor, die trainiert worden sind, von innen nach außen zu leben. Und das brauchen die Hamburger, die brauchen was zum Schmecken. Der Herr möchte, dass ihr tief in ihm gegründet seid. Christsein ist nicht einfach nur, dass wir moralisch besser sind. Christsein, sage ich immer, ist ein Wunder. Christsein ist, du bist gestorben und dann bist du auferstanden und du kommst von einer anderen Welt. Und das muss sich schmeckbar sein. Das muss eine Süße haben, dass wir nicht nur sauer sind. Und deswegen müssen wir uns dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist hingeben. Ich liebe dieses Gleichnis. Ich sehe jetzt immer die ganze Zeit, wie der Vater seit Monaten durch uns in KI, dem Weingarten Kingdom Impact, durch die reingeht, begutachtet, da mal schneidet, weil das eben alle Jahreszeiten können auch gleichzeitig im Geist möglich sein. Es geht einfach nicht. Alle sind in derselben Zeit. Aber der Vater weiß es. Das finde ich absolut genial. So, mein letzter Punkt ist, dass ihr daran Freude bekommt. Das Ziel allem ist, dass die Freude vollkommen ist in uns, diese Träume Gottes, die er hat, umgesetzt zu sehen in der Generation, die wir haben. Es sind Leute vor uns gelaufen, die haben Schätze von Gott aufgenommen. Die Frage ist, wenn ich in dem Bild eine Staffel laufen kann. Die können nicht mehr laufen. Die Wolke der Zeugen können nicht laufen. Die Frage ist, bist du jetzt in dem Weingarten, darf der Herr an dich ran oder jetzt in dem Bild vom Staffellauf? Du musst laufen. Du musst dich zumuten. Ein Staffellauf ist nicht eine Ein-Mann-Show. Das ist wieder, man muss zusammen agieren. Und wir sind sogar abhängig von den Generationen, die vor uns gelaufen sind, dass wir das wertschätzen, dass wir die Staffel aufnehmen und mit ganzer Kraft laufen. Freude entsteht nicht dadurch, dass ich einfach nur ziele und erreicht werde und die Welt einfach applaudiert und uns cool findet. Das war selbst bei Jesus nicht. Auch nicht Ziele durchkommen, die du dir vielleicht selbst gesteckt hast, sondern, Oswald Chambers sagte, sondern vielmehr dadurch, dass ich erfahre, wie der Lebenssinn, wozu ich geboren worden bin, in Erfüllung geht. Du hast einen, da ist eine Berufung, da ist ein Sinn, warum du jetzt lebst. Da ist ein Sinn, dass Gott dich in Upper Room oder in Zifi hineingestellt hast. Nimm dich wichtig. Ja, zwei Leitplanken. God can do it without us. Gott braucht uns nicht. Gott braucht dich nicht. Er kann es ohne dich tun. Das ist eine gesunde eine Seite der Leitplanke. Aber Gott will es nicht ohne dich tun. Gott will es gemeinsam mit uns tun. Er hat sich festgelegt. Wenn er den Norden verändern will, dann schickt er seine Söhne. Und dazu gehören wir Frauen auch, weil die Söhne, nicht die Kinder, die Söhne bekommen ein Erbe. Und deswegen betet der Apostel Paulus so stark auch für die Epheser, öffne ihnen die Augen, dass sie die Hoffnung ihrer Berufung entdecken und dass du ihnen die Augen öffnest. Aber im Gleichklang, wenn du diesen Ruf spürst, wirklich für diese Transformation und dass Jüngerschaftsbewegungen im Norden hervorkommen und das ganze Land durchkämmen und ausgesandt werden, dass man wirklich aber auch merkt, es geht in dem Herrn. Wir müssen im Herrn gepflanzt sein. Der Herr sendet uns da drinnen. Denn Gott ist es, der in euch das Wollen und das Vollbringen bewirkt. Noch über euren guten Willen hinaus. Und dann möchte ich euch noch 1. Petrus geben, 2:1-11. Liebe Brüder, liebe Schwester, da ihr Fremde und Gäste seid in dieser Welt, ermahne ich euch, gebt den irdischen Begierden nicht nach, die gegen die Seele kämpfen. Das ist eben auch das mit dem Blätteraktivismus. Ich brauche Erfolg, ich möchte hier sein, Ehrgeiz. Gebt dem nicht nach, führt unter den Heiden ein rechtschaffenes Leben, damit sie, die euch als Übeltäter verleumden, durch eure guten Taten zur Einsicht kommen und Gott preisen am Tag der Heimsuchung. Dann kommt Tage der Heimsuchung, wo Gott kommt und sich manifestiert in seinem Volk. Und wir beten gerade und ich bete, ich bin so dankbar, was Gott geschaffen hat. Ich glaube, dass Gott auch in KI einen Ort geschaffen hat, dass man etwas schmecken kann von dem Leben im Licht miteinander, dass da was Übernatürliches ist, keine dämonischen Gräben zwischen Leiterschaft und Volk oder zwischen Generationen und Generation, aber auch nicht zwischen Mann und Frau. Da ist etwas, wo man einfach merkt, das ist das Königreich am Gange. Und trotzdem werden wir immer unterwegs sein, weil Jesus nicht nur dass wir angekommen sind, sondern ein Weg ist. Wir sind abhängig, bis er wiederkommt. Abhängig im Glauben zu leben, abhängig im Vertrauen auf seine Gnade, abhängig total in Mut und Tapferkeit zu gehen, mit Kühnheit das Wort zu deklarieren und zu proklamieren, in unser eigenes Leben hinein, in unsere Berufung, in dem Miteinander, dass wir die Waffenbrüder, Waffenschwestern entdecken und ihnen Schutz geben, dass wir nichts zwischen uns kommen lassen, jeden bösen Gedanken und Anklagengedanken rausweisen. Und gleichzeitig aber wirklich diese Gnade tief aufnehmen, die der Herr für uns hat. Die Grundlage für all das ist, dass er der Weinstock, wir die Reben sind, der Vater ist der Weingärtner. Und damit möchte ich schließen, ist, dass wir uns dem Raum geben und dass wir uns als Eigentum ihm überschreiben. Komm an uns ran. Oh Gott sei Dank, nicht ich muss mich beschneiden, nicht was ist jetzt falsch, was ist richtig. Vater, du weißt es. Und wenn man merkt, dass die Schere ansetzt oder eher Götzen in unserem Leben vielleicht, die sich eingeschlichen haben, plötzlich konfrontiert, dass wir sagen, ja Herr, komm tief. Denn das hat mich so berührt, die Anbetung, wie Jesus zentriert ihr anbetet. Das Lamm auf dem Thron soll die Frucht seiner Leiden bekommen. Deswegen laufe ich. Deswegen weiche ich nicht zurück bei allem Feuer, bei allem, was an Widerspruch ist, bei allem, was manchmal auch in dem, während man Jesus nachfolgt, nicht einfach ist. Aber nichts kann uns die Freude nehmen. Die Freude ist ein Kern der Nachfolge. Dass wir so eine tiefe Erlösung erleben dürfen, dass wir das als Deutsche, dass Gott das Wort der Gnade, das Wort des Evangeliums uns geben darf. Und andere haben das nicht gehört. Sie wollen es vielleicht auch nicht. Aber dass wir Licht bekommen haben, dass das uns so wertvoll ist, dass wir übernatürlich leben können, dem Fleisch gestorben, dass wir die Weise, wie meine Familie vielleicht rangegangen ist, meine Vorfahren, dass ich davon erlöst bin, dass ich ganz anders rangehen darf. Das erfüllt mein Herz mit Freude. Deswegen kann ich mich immer wieder dem Weingärtner hingeben. Deswegen kann ich auch mich mit anderen Leitern verbünden, dass wir zusammen Gott suchen. Weil eine Nation schafft nicht der Norden alleine und nicht der Süden alleine, nicht der Osten oder der Westen alleine. Die Söhne Gottes und der Weingarten, jetzt wenn wir, gibt es regionale, aber es gibt auch einen Weingarten von Deutschland. Das ist das, wenn wir einander, also wir als die Söhne Gottes, uns erkennen im Geist, uns anfeuern und uns nicht entmutigen lassen von aller Hitze, von allem Frost, wenn Kälte kommt, wenn Insekten die Ernte vielleicht verhindern wollen. Oder wenn unten sich Pilz sammeln, es ist ein ununterbrochener Kampf. Warum? Weil diese Welt ist da und das Königreich Gottes ist eine Invasionsarmee. Und wir kommen da und nur durch die Menschen, die glauben, wird das Land gerodet, wird das Königreich sichtbar. Wie lange? Solange wir stehen im Glauben. Und dafür seid ihr gemacht im Norden. Ich segne euch dafür. Vater, ich lasse einfach einen kurzen Moment, dass ihr das aufnehmt. Vielleicht haben einige paar Sachen mitgeschrieben. Komm jetzt dort rein. Danke, dass du so ein leidenschaftlicher Weingärtner bist. Auch in der Zeit vielleicht, wo einige im Urlaub sind und gar nicht da sind. Wir nehmen sie mit rein. Sie gehören dazu. Danke dafür. Danke, dass du so sehr Menschen liebst, dass du so stark an uns glaubst, den Christus in uns. Und ich segne euch, dass ihr als die Söhne aufwachst, die mit strahlenden Augen gehen können, auch wenn sie viel vielleicht Hardship und Schwierigkeiten manchmal erleben, aber dass ihr nicht zurückweicht. Apostolische Lehre wird auch uns trainieren, Leiden um Christi Willen aufzunehmen. Es nicht zu hinterfragen. Aber ich segne euch mit diesen strahlenden Augen, weil ihr wirklich, wie Alex das reingegeben hat, das war so eine gute Übersetzung von Psalm 23, inmitten von den Feinden der Becher für euch überfließt. Inmitten von Hitze und von Frost das Wasser nach oben steigt, weil ihr wirklich als Upper Room und als Zifi gewachsen und gegründet seid und eingewurzelt seid an den Bächen Gottes. Ich segne euch da drinnen und feuer euch an. Danke dafür. Danke, dass du uns als Deutsche liebst. Danke, dass du Hamburg liebst. Danke, Herr. Und ich vertraue euch an, dass der Herr mit euch geht und dass ihr nicht zurückweicht, sondern vorwärts geht und glaubt, durch Glauben die Gewinnung des Lebens habt. Amen.
Wir hoffen, du hast eine gute Zeit mit uns gehabt. Danke, dass du dabei warst. Bisher hat die Kirche im Upper Room noch keine öffentlichen Gottesdienste. Wir halten dich auf dem Laufenden, sobald sich das ändert. Wenn du in dieser Phase mit uns Kontakt aufnehmen willst, schreib uns gerne eine E-Mail an kircheimupperroom@gmail.com oder antworte auf unseren Newsletter. Wir freuen uns total, von dir zu hören. Hey und jetzt, sei gesegnet für das, was als nächstes für dich kommt heute. Denk dran, der Herr ist für dich, er liebt dich und er ist dir zugewandt. Bis zum nächsten Mal.